HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Dagmar Fulle. Egal, ob Sie Hauseigentümer sind oder Mieter, Sie zahlen Grundsteuer. Wie hoch die ist, das legt jede Kommune selbst fest. Zum Beispiel jetzt gerade wieder neu in Offenbach. Dort soll die Grundsteuer B von 600 auf fast 1000 Prozentpunkte angehoben werden. Bei einer kleinen Wohnung können das 15 Euro mehr pro Monat sein. Das bekommen also vor allem die Haushalte zu spüren, die nur knapp über die Runden kommen. Viele Offenbacher haben deshalb gegen die Erhöhung protestiert. Aber nicht nur dort ist das ein Thema, sondern auch in vielen anderen Gemeinden in Hessen. Rebecca Diekmann hat das recherchiert und wir haben sie gefragt, ob die Erhöhung der Grundsteuer gerade eine Art Trend ist.
Das kann man wohl sagen. Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Grundsteuer deutschlandweit in den letzten 10 Jahren um etwa 30% gestiegen ist. Wie viel Grundsteuer erhoben wird, das ist aber von Kommune zu Kommune extrem unterschiedlich. Gucken wir mal in Hessen zum Beispiel auf Eschborn. Das ist ein wahres Grundsteuerparadies. Da liegt der Hebesatz für die Grundsteuer mit 140 Punkten deutlich unter dem Durchschnitt von 490 Punkten. Während der Satz zum Beispiel in Lautertal im Odenwaldkreis besonders stark erhöht worden ist im letzten Jahr. Da liegt er jetzt bei satten 1050 Punkten.
Und warum machen die Kommunen das? Einfach um mehr Geld einzunehmen?
Laut Bund der Steuerzahler sind die Gründe dafür sehr unterschiedlich. In Offenbach geht es ja darum, dass Offenbach als Schutzschirmkommune strenge Sparauflagen bekommen hat. Offenbach wächst ja stark, da muss also investiert werden, zum Beispiel in Schulen. Auch Lautertal ist so eine Schutzschirmkommune und muss sparen. Die Gemeinde ist zwar mit 7000 Einwohnern deutlich kleiner als Offenbach, aber der Bürgermeister hat mir gesagt, dass die Kosten auch hier gestiegen sind, zum Beispiel für Kinderbetreuung. Kinder ab 3 dürfen ja in ganz Hessen inzwischen kostenlos in die Kita. Und das Geld muss dann irgendwo herkommen. In Wetzlar hat das aber ganz andere Gründe. Wetzlar hat die Straßenausbaubeiträge abgeschafft und kurz danach die Grundsteuer deutlich erhöht, um diese Kosten dann auszugleichen.
Ich habe es gesagt, in Offenbach wollen das viele Bürger nicht einfach so hinnehmen. Sie sind deshalb auf die Straße gegangen, haben protestiert. Gibt es auch anderswo Streit um die Grundsteuer?
Laut Bund der Steuerzahler sind solche Proteste eher die Ausnahme, obwohl es immer wieder auch mal Beschwerden gibt, wenn irgendwo die Grundsteuer stark erhöht wird. Aber dass man sich damit nicht gerade beliebt macht, das wissen natürlich auch die Bürgermeister. Der Bund der Steuerzahler beobachtet deshalb, dass die Grundsteuer eher dann erhöht wird, wenn gerade irgendwo keine Wahlen sind. Letztes Jahr zum Beispiel, da waren Landtagswahlen in Hessen, da sei die Grundsteuer nicht ganz so viel erhöht worden. Dieses Jahr sei es dafür offenbar wieder mehr.
Rebecca Diekmann über die Grundsteuer B, die in einigen hessischen Kommunen zurzeit spürbar erhöht werden soll.
HR Info.
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier ist an Hautkrebs erkrankt. Er hat die Fraktionen im Landtag darüber informiert und er will sein Amt ohne Pause weiterführen. Wenn Bouffier therapiebedingt in Sitzungswochen des Landtags ausfallen würde, dann hätte das auch Auswirkungen auf die denkbar knappe Einstimmenmehrheit von Schwarz-Grün im Landtag. Denn der Ministerpräsident hat auch ein direktes Landtagsmandat aus seinem Wahlkreis in Gießen. Damit würde CDU und Grünen in seiner Abwesenheit eine entscheidende Stimme fehlen. Für solche Fälle allerdings gibt es das Pairing-Abkommen.
HR Info. Wissenswert.
Das sogenannte Pairing ist eine Fairness-Absprache zwischen Regierungs- und Oppositionsabgeordneten. Die Idee stammt aus England, hat aber auch in Deutschland parlamentarische Tradition. Die Pairing-Absprache soll sicherstellen, dass die politischen Mehrheitsverhältnisse, die der Wähler bestimmt hat, auch Bestand haben. Und dass knappe Mehrheitsverhältnisse sich nicht durch Zufälle wie Krankheiten verändern. Und das geht so. Kann auf der Regierungsseite ein Politiker aus einem bestimmten Grund nicht abstimmen, macht zum Ausgleich auch auf der Oppositionsseite eine Person nicht mit. Wer das ist, spricht die Opposition vorher ab. In Hessen haben nach der knappen Landtagswahl im Oktober nur FDP und SPD eine Pairing-Zusage gegeben. Die Linke hat eine solche Absprache ausdrücklich abgelehnt. FDP-Fraktionschef René Rock hatte nach der Wahl gesagt, man respektiere das Wahlergebnis und wolle keine Zufallsmehrheiten. Das gelte bei wichtigen Terminen wie Ministerpräsidentenkonferenzen oder bei schweren Erkrankungen. Da wolle man Abwesenheiten nicht auf Kosten von Schwarz-Grün ausnutzen. Als Ministerpräsident Volker Bouffier bekannt gegeben hat, dass er Hautkrebs habe, hat FDP-Fraktionschef René Rock diese Zusage gegenüber dem HR noch einmal bekräftigt.
Volker Bouffier braucht jetzt Zeit, um seinen Genesungsprozess in den Mittelpunkt zu stellen. Da werden wir Freie Demokraten ihn unterstützen, wo wir können. Wir werden deshalb ihn künftig im Hessischen Landtag pairen, wenn er nicht anwesend sein kann, sodass er die Möglichkeit hat, sich bestmöglich behandeln zu lassen. Wir wünschen ihm und seiner Familie in diesen schwierigen Zeiten viel Stärke und hoffen auf eine baldige Genesung.
Auch alle anderen Fraktionen im Hessischen Landtag haben Volker Bouffier Genesungswünsche geschickt. Zum Pairing hat sich außer der FDP allerdings keine Fraktion geäußert. Gebraucht wird für das Pairing zugunsten Bouffiers aber ohnehin nur eine einzige Stimme aus der Opposition. Und damit reichen die Zusagen von FDP und SPD aus.
Was passiert im Hessischen Landtag, wenn bei knappen Mehrheiten, so wie derzeit, die Stimme eines erkrankten Abgeordneten fehlt? Zum sogenannten Pairing-Abkommen, unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler aus Wiesbaden. In Frankfurt wird einem Therapeuten der Prozess gemacht. Pädophile Männer hatten sich mit der Bitte um Hilfe an den Mann gewandt, aber er scheint selbst pädophil zu sein. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft ihm den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie vor in 115 Fällen. Außerdem soll er selbst Kinder in Thailand missbraucht haben. Wir haben vor dem Prozess mit einer Mutter gesprochen, deren pädophiler Ehemann bei diesem Therapeuten Hilfe gesucht und nicht gefunden hat. Mit dramatischen Folgen.
Wir treffen Yvonne U. zum Interview irgendwo in Hessen. Ihren richtigen Namen will sie nicht nennen. Auch ihre Stimme sollen wir nachsprechen, damit niemand sie erkennt. Sie ist nervös. An ihrem Hals sind rote Flecken. Yvonne U. spricht ruhig. Es gibt keinen Moment in diesem Interview, in dem sie die Fassung verliert. Und doch ist ihr anzumerken, wie schwer es ihr fällt, darüber zu sprechen, was vor mehr als 10 Jahren in ihrer Familie passiert ist. Ihr Mann hat sich an einigen ihrer Kinder vergangen. Die Kinder haben es ihr erzählt. Nicht direkt, aber...
Es hat sich einfach komisch angefühlt und angehört, was die Kinder da erzählten. Es waren keine normalen Situationen, die zwischen Eltern und Kindern sind. Ich habe einfach gemerkt, dass da eine Grenze übertreten wurde.
Yvonne U. verzichtet auf eine Anzeige, schmeißt ihren Mann raus und stellt eine Bedingung. Er muss sich Hilfe holen.
Und er hat sich ja dann auch an jemanden gewandt. Aber das war dann nicht die richtige Stelle gewesen.
Ihr Mann hatte sich an den Therapeuten gewandt, der von morgen an auf der Anklagebank sitzt. Dieser Therapeut hat Yvonne U.'s Mann gesagt, es sei doch alles okay.
Weil er ja eine Frau hat, also mich hatte. Und das eine ganz normale Beziehung war. Und jemand, der pädophil ist, der hätte das nicht.
Eine Fehldiagnose, doch die bemerkt Yvonne U. erst Jahre später. Nämlich, als sie zufällig Mails auf dem Computer findet. E-Mails, die sich ihr Mann und der Therapeut geschrieben haben. Dort liest sie, dass ihr Mann schon immer eine Neigung zu Jungs hatte.
Da ist mir das ganze Ausmaß eigentlich erst bewusst geworden.
Hilfe bekommt Yvonne U. bei der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen und bei ihrem Vorsitzenden Johannes Heibel. Ihm war der Therapeut schon Jahrzehnte zuvor aufgefallen.
1994 hat mich dieser Therapeut angerufen und wollte mir eigentlich deutlich machen, dass Sex zwischen Kindern und Erwachsenen eigentlich ganz okay sei, wenn man keine Gewalt ausübt als Erwachsener.
Heibel nennt das eine typische Strategie von Pädophilen. Das große Problem, es gibt kaum geeignete Therapeuten für sie. Hilfe finden Betroffene am Gießener Universitätsklinikum beim Präventionsnetzwerk Kein Täter werden. Leiter ist Johannes Gruse. Er sagt, viele Kollegen wollen mit diesem Klientel nichts zu tun haben.
Einerseits ist die Kenntnis relativ gering, auch unter Psychotherapeuten. Und auch die Verantwortung zu übernehmen im Rahmen so einer Therapie fällt vielen Therapeuten schwer.
Stefanie Thiel ist Psychologin und Kriminologin. Sie leitet eine Selbsthilfegruppe beim Präventionsnetzwerk Kein Täter werden. Stefanie Thiel sagt, Pädophilie ist nicht immer eine Krankheit. Es gibt Fälle, da bleibt sie eine Neigung.
Es ist immer dann eine Krankheit, wenn ein Leidensdruck da ist oder wenn jemand danach handelt.
Yvonne Usmann hatte keinen Therapeuten, der ihm Wege und Strategien gezeigt hat, um mit seiner Neigung umzugehen. Im Gegenteil, dass sein ehemaliger Therapeut jetzt vor Gericht steht, findet die zurückgenommene Frau wichtig.
Ich erhoffe mir von dem Prozess, dass das Ganze ein Gesicht bekommt. Und das Thema einfach mehr in der Öffentlichkeit ist und man dafür sensibilisiert wird.
Sagt sie, und es ist spürbar, wie sehr sie mitnimmt, was ihr Mann und auch der Therapeut ihrer Familie angetan haben. Und wie bitter es ist zu wissen, dass eine richtige Therapie geholfen hätte.
In Frankfurt wird einem Therapeuten der Prozess gemacht. Er soll unter anderem Kinder misshandelt und Kinderpornografie verbreitet haben. Dazu hr-Info-Gerichtsreporterin Heike Borufka. Die Partymeile im Stadtteil Alt-Sachsenhausen in Frankfurt ist berühmt und berüchtigt. Seit 150 Jahren wird hier gefeiert. Freitags und samstags sind die Straßen und Kneipen voll. Es fließt viel Alkohol. Die Hemmschwelle für Prügeleien ist zuweilen niedrig. Anfang Februar gab es zwei Fälle von besonderer Gewalt. Zum einen eine Messerstecherei und gleich am nächsten Tag eine besonders brutale Schlägerei. Nina Michalk hat das Viertel besucht und einen Wirt begleitet, der mit der Initiative Altsachs neu einiges ändern will.
Um 22 Uhr geht es in Altsachsenhausen langsam los. Die Äppler- und Musikkneipen füllen sich, auch die vielen Shisha-Bars sind gut besucht. 8.000 bis 10.000 Menschen sind hier an einem Abend unterwegs. Die Besucher sind bunt gemischt, jung, alt, Menschen aus aller Welt. Doch in den letzten Jahren ist das Partyviertel immer mehr zu einer Saufmeile verkommen. Ein Magnet für Junggesellenabschiede und andere ausufernde Treffen, sagt Kneipenbesitzer Jürgen Fied.
Ein Phänomen ist, dass teilweise Leute zum sogenannten Vorglühen kommen. Das heißt, sie decken sich in den Kiosken oder in den Tankstellen mit billigen Spirituosen ein, kommen schon angesoffen hierher ins Viertel oder trinken auf den Straßen hier im Viertel und hören die Musik aus den umliegenden Lokalen.
Kein Wunder, dass die Hemmschwelle für Auseinandersetzungen tief liegt. Zwar sind zwei brutale Übergriffe wie Anfang Februar die Ausnahme. Auch in Zahlen lässt sich kein Anstieg der Gewalt verzeichnen, sagt Polizeisprecherin Annegret Kaus. Aber
was die Qualität der Angriffe angeht, hat sich da ein bisschen was verändert. Es werden oft gefährliche Gegenstände, wie zum Beispiel Flaschen, gegen die Beamten eingesetzt. Es sind oft sehr junge Menschen in Altsachsenhausen unterwegs, die dann eben im Laufe der Nacht immer alkoholisierter sind oder auch unter dem Einfluss von Drogen stehen.
Und das soll sich ändern. Vor einem Jahr hat Gastronom Fied zusammen mit Kollegen die Initiative Altsachs neu gegründet. Das Viertel soll wieder attraktiver werden und sicherer. Die erste Maßnahme, dunkle Ecken werden jetzt mit Strahlern ausgeleuchtet.
Das hier sind so diese dunklen Ecken natürlich. Ja, da haben wir dann Bewegungsmelder, die dann angehen und so weiter. Ja. So traurig es ist, diese Auseinandersetzung, konnte die Polizei relativ schnell erkennen, wer Täter, wer Opfer ist und so weiter, weil wir die alle alles beleuchtet hatten.
Aber das sind nicht die einzigen Veränderungen, die die Initiative anpackt. Probleme wie Lärmbelästigung und Müll belasten das Verhältnis zwischen Wirten und Anwohnern. Damit diese miteinander reden, wurde vor ein paar Monaten Frank Reichenbach als Viertelmanager eingestellt.
Die kommen zu mir mit dem Problem. Ich sammle die, ordne die ein wenig oder versuche direkt Probleme zu lösen, wenn es nachbarschaftliche Probleme gibt. Lautstärke oder Müll, der stapelt sich der Sperrmüll. Man wird da abgeholt, da ist sie fest schon informiert worden. So Kleinigkeiten.
Die Initiative Altsachs neu wird von der Stadt unterstützt, moralisch und finanziell. 25.000 Euro sind bisher geflossen. Zwar hat die Stadt selbst schon viel saniert. 70 von 120 Gebäuden, Plätze und Brunnen wurden verschönert. Doch das reicht nicht, sagt Bürgermeister Uwe Becker.
Zu Herz und Seele gehört eben auch, dass das, was in den Gebäuden passiert, was auf den Plätzen geschieht. Und wenn sich dort gerade auch die eigenen aufmachen, und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn es Menschen gibt, die vor Ort anpacken wollen, dann unterstützen wir die bei der Zielsetzung auch.
Doch Altsachsenhausen von innen zu verändern, das Ausgehviertel niveauvoller zu machen, ist nicht einfach. Die meisten Gebäude gehören Vermietern, die nicht dort wohnen, die schnelles Geld machen wollen. Mieten werden erhöht, Leerstand provoziert oder es kommen unerfahrene Pächter, die ihre Konzepte an die Wand fahren, sagt Fied.
Wir haben hier Objekte, nicht nur Shisha-Bars, auch andere Objekte, die wechseln im Jahr dreimal den Pächter. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Das zieht ein ganzes Viertel runter und kann aber auch nicht im Sinn des Vermieters sein. Ja.
Es bleibt also noch viel zu tun für die Initiative, damit Altsachsenhausen nicht nur den Ruf einer Saufmeile hat.
Die Initiative Altsachs neu versucht, das Frankfurter Partyviertel Altsachsenhausen sauberer und friedlicher zu machen. Dazu unsere Reporterin Nina Michalk. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.